über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis und ich freue mich heute, denn er ist zum zweiten Mal zu Gast hier bei uns im Podcast. Das ist niemand Geringeres als der Tim Wilberg von Wertmarke. Und Tim, als wir das letzte Mal uns im Podcast unterhalten haben, da ging es um das Thema Störtebeker in der Dose. Atlantic Ale alkoholfrei, sind jetzt ziemlich genau 11 Monate in der Dose. Mhm. Und wir haben damals gehört, also wenn ihr die Folge nicht gehört habt, jetzt sofort hier Pause machen und die Folge zur Dose einmal anhören mit Tim, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Tim, was war so das Feedback? Was hast du so zur Dose gehört? Das war ja doch ein revolutionärer Schritt. Den selbst ich damals, habe ich glaube ich auch in der Folge gesagt, gar nicht so früh für 2025 erwartet hätte. Ich hätte gedacht, okay, das dauert noch, aber ich bin großer Fan, so viel kann ich schon sagen.
Mhm. Moin Dennis. Ja, schön, dass wir das zweite Mal uns sehen und sprechen. Ja, die Dose ist insgesamt sehr gut angekommen. Wir haben sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Das haben mir schon einige vorgesagt. Mensch, Störtebeker braucht unbedingt eine Dose. Und dann war es eben soweit. Und alles, was wir bisher zum Design gehört haben, klingt sehr positiv.
Sehr, sehr gut. Also auch in den Tastings baue ich immer wieder gerne ein, weil da ist natürlich auch oft dann so, jetzt Dosenbier, kein Budget mehr da oder sowas. Und wenn die Leute dann aber einmal gehört haben, so boah, optimaler Schutz vor Licht, viel, viel leichter und schneller eben auch einzukühlen dann zu Hause. Ne? Wenn man jetzt weiß, so Mensch, ich will gleich an die Alster oder an die Spree oder an die Isar oder wo auch immer ihr hier wollt, an den Rhein, dann ist es schon ein schönes Ding. Und ich glaube, nächsten Sommer wird es noch mehr Leuten dann eben auch Freude machen. Heute wollen wir ja aber sprechen über ein Relaunch, der ansteht. Jetzt musst du mir einmal helfen. Im Design, ist das ein Facelift? Ist das wie würdest du es nennen?
Ja, da gibt es ja in der Tat verschiedene Abstufungen. Also was geschieht bei einem Relaunch? Und wie du ja weißt, ist das nicht der erste, den wir machen, sondern wir haben ja 2010, glaube ich, oder 2011 das ursprüngliche Störtebeker Design entwickelt. Dann gab es 2016 ja den ersten Facelift. Mhm. Und jetzt können wir eigentlich mehr über einen Relaunch sprechen. Und da siehst du schon, da gibt es eine Unterscheidung. Das heißt, da haben wir jetzt nicht nur an irgendwelchen Pixelchen von rechts nach links geschoben, sondern wir sind schon grundsätzlich an das Thema rangegangen. Und die Frage stellt sich immer, warum macht man eigentlich sowas? Und das machen wir ja nicht, weil wir Designer denken so, ach, jetzt ist mal langsam wieder Zeit, dass wir irgendwelche neuen Sachen da irgendwie machen.
Ja.
Sondern wir beobachten ja permanent den Markt und gucken uns an, wie entwickelt sich alles, wie entwickelt sich die Marke, wie entwickelt sich da draußen die Gesellschaft. Und da weißt du ja auch, was seit der Pandemie sozusagen los ist. Das ist ja wie so ein Raum, den wir betreten haben und danach ist die Welt irgendwie anders geworden.
Ja.
Und tatsächlich hat sich in der Gesellschaft sehr viel verändert. Und dazu gehört, dass zum einen der Biermarkt aktuell eher eine Tendenz hat, nach unten zu gehen, weniger zu werden. Und das hat eben insbesondere mit den jungen Menschen was zu tun, die einfach weniger Alkohol trinken. Und das zweite Thema ist, dass diese jungen Leute, aber eben auch ältere Leute, immer mehr zu alkoholfreien Bieren greifen.
Mhm.
Und das war ein Grund, wieso die Geschäftsführung gesagt hat, Leute, wir müssen uns über die Strategie Gedanken machen, wir können so nicht weitermachen. Und wenn so eine Strategie verändert wird, dann kannst du dir vorstellen, ist das wie eine Mauer, wo unten so ein Ziegelstein rausgenommen wird und dann fängt das langsam an zu wanken. Dann musst du dir wirklich Gedanken darüber machen, wie baue ich jetzt diese Marke und alles, was eben dazugehört, so auf, dass es da draußen auch eine Resonanz gibt und die Leute wieder sagen so, hey, guck mal, die haben mich verstanden, die kennen meine Bedürfnisse, die sehen mich und deswegen bleibe ich auch dieser Marke treu. Und deswegen ist das immer ein sehr sensibler Akt und Prozess, den wir da durchlaufen, eben mit allen Beteiligten.
Also, wenn man sich jetzt mal das Zeitfenster vorstellt, also wir sind jetzt hier im November 2025, Januar 2026, da werdet ihr das dann langsam auch sehen. Ne? Die Homepage wird einmal frisch gemacht, die ersten neuen Etiketten werden auftauchen und so weiter und so weiter. Wie weit müssen wir jetzt im Kalender zurückblättern? Also wann fand diese erste Kommunikation statt zu dem Thema, dass man gesagt hat, Tim, 2011, 2016, wir müssen mal wieder ran?
Genau, und das zeigt eben auch dieser Prozess, du kannst nie sagen, ein Markenrelaunch dauert 12 Monate oder 18 Monate. Wir haben tatsächlich schon vor 4 Jahren damit begonnen, uns Gedanken darüber zu machen.
Ja.
Und dann gab es erste Entwicklungsschritte. Dann hat sich eben durch die ganzen Krisen, die wir da draußen gerade erleben, wie gesagt, einige Dinge geändert. Und dann wurde dieser Prozess teilweise angehalten, dann wieder in eine neue Richtung gelenkt. Und dadurch haben wir immer wieder so ein, ja, so Zwischenstops oder Steps gehabt, in dem dieser Prozess sich voranentwickelt hat. Und richtig Fahrt aufgenommen hat er tatsächlich Ende letzten Jahres. Das heißt also, wir sind das ganze Jahr jetzt sehr intensiv damit beschäftigt und auch noch aktuell sehr beschäftigt, weil, wie sich, glaube ich, alle Beteiligten vorstellen können oder alle Zuhörer, es geht ja dann tatsächlich um den gesamten Markenauftritt und da gehört eben alles dazu. Und das bedeutet, wir müssen eben sehr, sehr viele Dinge uns anschauen nach diesem neuen strategischen Prinzip sozusagen überarbeiten und dann das Design entsprechend entwickeln. Und das sind eben viele Prozesse.
Also wer schon mal bei uns in Stralsund war, der war ja wahrscheinlich auch im Brauereimarkt. Und wenn ihr jetzt mal durch den Brauereimarkt geht, dann werdet ihr und einfach mal so mitzählt, ne, könnt ihr auch irgendwie so eine Strichliste führen, wie viele Produkte da stehen. Also nicht nur, wie viele Sorten wir haben, 27 plus oder sowas, dann gibt es die mal im Viererträger, dann gibt es die im Sechserträger, dann gibt es die 0,33, 0,5, dann gibt es die aber manche Sachen noch im Zweierträger und dann gibt es das. das heißt, wie viele unterschiedliche Produkte musstet ihr anfassen jetzt in diesem Zoo? Das sind ja unendlich fast.
Gefühlt, ja. Ich kann ja tatsächlich die genaue Zahl auch gar nicht sagen,
ja.
Aber wir reden eben über Dutzende an Produkten, die neu gestaltet werden mussten und mit allem, was dazugehört. Also von ich entwickle ein Design, das wird abgestimmt, dann brauchst du einen Produzenten, der das produziert, mit dem musst du Andrucke machen, dann musst du Testergebnisse fahren, dann müssen Anlagen umgebaut werden, Werkzeuge neu gebaut werden. Also das ist ein super komplexes Unterfangen und da reden wir teilweise über Millimeter, die dann dich Monate kosten können, wenn irgendwelche Sachen nicht funktionieren.
Ja.
Und natürlich, Geld spielt auch eine ganz schön große Rolle, weil so etwas komplett umzustellen, das erfordert eben auch Ressourcen.
Ja, jetzt bin ich ja zum Beispiel großer Fan der 3 Fragezeichen und die ersten, was weiß ich, 100, 140 Cover wurden ja von Eiger Rasch konzipiert und da war ich mal in der Ausstellung und dann hieß es, sie hatte mal, weil ich jetzt die Idee wäre, wie kommt man auf so eine Idee für so ein neues Logo? Und bei ihr war das so, sie hat Zeitungen durchgeblättert immer und immer, wenn sie irgendwie dachte, oh, guck mal hier, hat sie sich das mal rausgerissen und wenn es dann irgendwie ein Logo ging, dann hat sie so in ihren Bildern geguckt und hat sich daraus quasi dann was zusammengebastelt. Wie geht es bei dir? Also blätterst du auch durch Zeitungen oder durch so einen Rewe-Werbeprospekt und dann siehst du auch immer was und denkst so, ach guck mal, das wäre doch hier eine schöne Idee. Die haben die Schrift, was weiß ich, hier mit Umrandung oder mit Schatten oder wie gehst du da vor?
Das ist ja tatsächlich ein Prozess, der immer wieder für mich selbst auch faszinierend ist, weil ich das gar nicht genau beantworten kann, was da eigentlich passiert. Also ich weiß, dass ich wie so ein Schwamm durch die Welt laufe und überall an verschiedenen Orten und Situationen Dinge aufnehme und die lagern sich irgendwo in meinem Bewusstsein ab und dann gibt es irgendwann eine Aufgabe und dann guckst du dir an, okay, was habe ich da? Dann guckst du dir an, wen will ich damit ansprechen? Und dann greift offensichtlich mein System auf diese ganzen Reize und Bilder, die ich irgendwo gesammelt habe, zurück. Und dann entsteht ein Prozess, der manchmal wirklich magisch ist, weil du machst etwas und irgendwann bist du in so einem Flow drin und guckst das irgendwann an und denkst so, krass, das ist es. Und du kannst es, also ich kann es teilweise gar nicht genau nachvollziehen, wie ich da dahin komme. Und das sind eben, wie gesagt, für mich selber auch immer magische Momente oder wenn eben neue Ideen entstehen und du auf einmal denkst so, das ist so eine krasse Idee, wow, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, aber jetzt ist sie da und umso schöner, dass sie eben dazu passt und eben auch strategisch passt und so weiter.
Und wir haben ja hier parallel, ihr könnt es jetzt noch nicht sehen, ihr werdet es dann im Januar sehen, wir haben hier parallel ja schon die neuen Flaschen einmal als Dummies stehen, sind so wie gesagt wie noch nicht abgefüllt. Dann, wenn man das so sieht, dann fragt man sich immer so, warum haben wir es nicht direkt so gemacht, ne? Aber andererseits, wenn man sich jetzt vorstellt, die Flasche in 2016 hätte wahrscheinlich auch noch nicht funktioniert, ne? Wäre zu futuristisch oder was auch immer gewesen. Also die 2016er Flasche war für 2016 perfekt. Und wenn ich die Flasche jetzt sehe, dann denkt man so, boah, kann ich mir gar nicht mehr anders vorstellen, wenn man das gesehen hat, ne?
Ja, also Design hat sehr viel mit Momentum zu tun. Und wenn das Momentum nicht passt, dann kann genau das passieren, was du gerade gesagt hast. Dann kommen möglicherweise Ideen oder auch Designs an die Oberfläche, für die Menschen noch gar nicht bereit sind. Und das erleben wir auch in der Abstimmung mit der Geschäftsführung, dass wir denen schon einige Ideen vor sehr langer Zeit mal gezeigt haben und die gesagt haben so, nee, also das sind wir nicht, das geht nicht. Ja. Und dann gehst du so ein paar Monate einfach mit dieser Idee mit, die bleibt in der Schublade irgendwo liegen und irgendwann kommt von der Geschäftsführung selber, ihr habt da doch damals mal so ein Design gemacht, kannst du das nochmal irgendwie zeigen? Und dann merkst du, da ist so ein Prozess bei denen dann auch angelaufen und auch die Zeit hat sich eben entwickelt, die Rahmenbedingungen haben sich verändert und auf einmal macht das total Sinn. Und so entstehen eben solche Ergebnisse. Und wie gesagt, es hat sehr viel mit dem Moment zu tun, wann kommst du genau auf den Punkt zu diesem Ergebnis.
Ja. Ich erkläre es den Leuten in den Verkostungen zum Beispiel immer ganz gerne. Ich sage, boah, wenn ihr das erste Mal zum Beispiel so ein Sauerbier trinkt oder vielleicht auch für Einsteiger so ein Atlantic Ale, im ersten Moment weiß man vielleicht gar nicht, was da los ist, wenn man bisher vielleicht nur klassisches Supermarktpilz oder Kölsch oder was auch immer getrunken hat. Und ich erkläre es immer mit dem Rauchbier. Als ich das erste Mal Rauchbier getrunken habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, A, wer braut das? B, wer trinkt sowas? Dann 6 Monate später habe ich es zum zweiten Mal getrunken, da war es schon nicht mehr so schlimm. Und beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, so, ja, richtig gute Sache, ne? Und schön zu hören, dass sowas eben auch, das Auge muss ich eben auch erstmal, ähnlich wie der Gaumen, muss ich dann auch manchmal tatsächlich erst dran gewöhnen. Das heißt, du gehst mit einem Entwurf zur Geschäftsführung oder bereitest du schon direkt irgendwie 3 Abstufungen quasi vor und dann sagen die, okay, wir machen das mit den Fähnchen? Also aus der Sparkassenwerbung.
Also auch da gibt es keinen Standard sozusagen bei uns, sondern wir gucken im Prozess, zu welchen Ergebnissen kommen wir. Und dann wägen wir natürlich vorab, was zeigen wir jetzt der Geschäftsführung, weil es macht wenig Sinn, jemanden 12 Entwürfe hinzulegen. Dann ist meistens eine große Irritation da. Ja. Sondern wir geben in der Regel immer so eine Handvoll maximal an Entwürfen und geben auch, wenn das gewünscht ist, eine Empfehlung ab und sagen so, wir haben den Eindruck, dass das am besten passen würde. Aber die Entscheidung ist natürlich dann entweder nur bei der Geschäftsführung oder eben bei uns gemeinsam. Und so kommt man eben zum Ergebnis. Und das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, dieses Gewohnheitsthema ist eben ein nicht zu unterschätzender Faktor. Unser Gehirn ist ja so konzipiert, dass wir bestimmte Gewohnheiten brauchten, um zu überleben. Weil wenn du jeden Tag irgendwie einen anderen Pilz oder eine Beere ausprobiert hast, dann kann es sein, dass du das morgen nicht erleben konntest. Ja. Das hat also in unserer menschlichen Entwicklung eine sehr tiefgreifende Position. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht überraschend, dass Menschen, wenn sich Dinge verändern, erstmal so auf Abstand gehen und sagen so, oh, das ist ja nicht mehr meine gewohnte Umgebung oder mein gewohntes Produkt. Also sowas erzeugt auch erstmal Reibung.
Ja.
Und die musst du aushalten. Okay. Und dann verändert sich in der Regel, und das haben zumindest die zurückliegenden 15 Jahre gezeigt, sich sehr schnell eine positive Resonanz darauf, wenn eben dieses alte Bild überschrieben wird. Der Mensch braucht ungefähr 6 Wochen dafür, bis es im Gehirn sozusagen überschrieben ist. Mhm. Bei regelmäßiger Anwendung. Ja. Also ihr wisst, was das bedeutet.
Ja.
Und und dann findet das meistens eben auch positive Akzeptanz.
Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 100%, wo würdest du gerade einschätzen? Weil das ist ja eben das Schöne, ne? Wir nehmen euch mit auf diese Reise. Wir sind noch nicht bei 100%. Ne? Die Flaschen sind noch nicht final gedruckt, sind noch nicht final da. Wo würdest du selbst den Prozess jetzt gerade sehen? Sind wir schon im 90er-Bereich? Sind wir schon auf Ziellinie, quasi auf Zielgerade?
Ja. Also wir sind auf jeden Fall in den letzten Zügen jetzt. Es ist immer noch von unserer Seite aus ein ganz schöner Berg an Dingen, die zu tun sind. Und ich hoffe einfach, dass jetzt dieser Endspurt eben auch mit allen Beteiligten, die dazugehören, zu dem Ergebnis führt, dass wir dann auf den Punkt genau die ersten Produkte in den Markt bringen können. Es wird ja ein fließender Übergang sein. Also wir werden ja nicht irgendwie die Schranke aufmachen und dann ist alles von Rot auf Blau sozusagen. Ja, ja. Keine Angst, das wird sowieso nicht passieren. Aber wir haben schon einige Sachen eingeführt. Das hat auch was mit Produktionszyklen zu tun. Also wer sehr aufmerksam durch die Märkte geht, hat auch schon mal hier und da festgestellt, dass es neue Kronkorken gibt. Und alles Weitere wird eben ab Ende Januar, Anfang Februar in den Märkten sichtbar werden. Und dann wird sich das Ganze so nach und nach ausrollen.
Genau, deswegen auch allein auf Gründen der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit gehen wir jetzt natürlich nicht ins Lager und gucken und sagen so, oh, guck mal, hier liegen noch 1 Million Atlantik-Etiketten, die schmeißen wir jetzt alle weg und die neuen kommen, sondern ne, was an Etiketten da ist, wird einmal aufgebraucht und wo nichts mehr da ist, da werden dann die neuen reingelegt. Also dementsprechend nach und nach der Rollout. Wir haben schon gesagt, neues Flaschendesign, neue Kronkorken sind schon da. Und wer jetzt sagt so, ey, jetzt quatschen die schon eine Viertelstunde über so ein komisches Flaschendesign. Wichtig ist, was drin ist. Da können wir auf jeden Fall schon mal sagen, der Inhalt bleibt natürlich der gleiche. Ne? Es bleibt natürlich die gleiche tolle, leckere Qualität. Aber wir haben ja 2012, habe ich ja mit meinem Bier-Podcast angefangen. Und damals haben wir gesagt, pass auf, es gibt 3 Kategorien, in denen wir so ein Bier bewerten möchten. Natürlich der Geschmack, natürlich auch die Sexiness im Glas. Wie sieht so ein Bier, wie macht sich das im Glas? Habe ich Lust zu trinken oder nicht? Und von Anfang an, seit 2012, haben wir auch gesagt, eine Kategorie muss auch die Flasche / die Dose sein. Ne? Weil wenn da, ne, wir wissen, wenn ihr einkaufen geht, da stehen nicht 2 Biere, da stehen 100 Biere wahrscheinlich. Und von uns war von Anfang an wichtig, dass man eben gesagt hat, auch die Flasche muss eine Wertung kriegen, denn das kann das tollste Bier der Welt sein. Wenn die Flasche nicht ansprechend aussieht, dann wird das Bier wahrscheinlich da im Regal stehen bleiben. Und dementsprechend, ne, das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt. Und ich kenne viele Leute, unter anderem meine Frau, die keine große Biertrinkerin ist, die kauft nur nach dem Etikett. Ne? Also die hat schon Biere teilweise gekauft, die ich dann trinken musste, weil sie eben die Dose oder die Flasche so schön fand. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Denn eine Frage, die ich mir ja auch immer stelle, wir werden gleich auch noch ein bisschen über neue Sorten sprechen. Unsere Flaschen haben ja immer so eine Sortenfarbe. Also das Atlantic Ale, was ist das für eine, wie würdest du den, was ist das für ein Farbton?
Das ist so ein dunkles Petrol.
Dunkles Petrol, dann haben wir das Kellerbier hat ein Grün, ne? Das Pilz hat so ein, was ist das, Navy Blau und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, dass ja auch wieder neue Produkte kommen, wie viele Farben hast du noch? Also das ist immer, wir haben ja jetzt gerade schon so das Problem. Ich war am Sonntag in Rostock auf einer Messe und dann habe ich so im Halbdunkeln aus dem Kühlwagen Ware geholt und ich war mir nicht ganz sicher, ist das jetzt der Glühbierpunsch oder ist das vielleicht auch das Herbstfestbier? Also so langsam ist auch da eine Endlichkeit erreicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema, was wir immer wieder gebetsmühlenartig an die Geschäftsführung herantreten, sagen so, Leute, wir freuen uns total, dass ihr tolle neue Ideen habt, nur ihr wisst ja, wir haben sehr viele Sorten und wir haben uns entschieden, dass wir eine Systematik aufgebaut haben, die eben über Sortenfarben funktioniert und dieses Thema ist einfach endlich und das ist auch der Grund, wieso wir jetzt in der strategischen Neupositionierung ein Cluster sozusagen auferlegt haben. Das heißt, es gibt eben jetzt die Classic Range. Das sind eben Produkte wie Kellerbier, Pilz, Hanseporter und so weiter. Und es gibt eine neue Kategorie, das sind die Ale-Biere. Mm. Und die Ale-Biere sind eben auch von den Etiketten her anders produziert. Das heißt, die haben eine zusätzliche Veredelung bekommen. Und dadurch gibt es eine bessere Differenzierung, um eben auch diese Farbproblematik so ein bisschen aufzufangen.
Ja.
Und die dritte Kategorie, das hatte ich zu Beginn schon erwähnt, sind eben die alkoholfreien Biere. Und die werden eben im nächsten Jahr noch erweitert. So viel dürfen wir, glaube ich, auch schon verraten, dass es eben da neue Produkte geben wird. Und die sind eben auch in dem neuen Design deutlich markant zu erkennen. Wie, das dürft ihr dann selber herausfinden.
Ja.
Genau. Und das ist sozusagen das, was uns bei den Farben als Rahmenbedingung zur Verfügung steht.
Und du sagst schon richtig, ein alkoholfreies Bier, der absolute Kracher. Unser Inhaber letztens noch gesagt, mittlerweile 30% des Bierabsatzes bei uns alkoholfreies Bier. Und seine Prognose war also 2030. wahrscheinlich 50,1% alkoholfreies Bier. Und ich bin ja selber großer Fan. Noch zu Elfi-Zeiten, mein Feierabendbier war immer Bernsteinweizen alkoholfrei. Ähnlich wie hier im Podcast und bei einer Verkostung immer viel am Sabbeln. Und wenn man dann abends irgendwie zum Feierabend, wo alle anderen gesagt haben, so jetzt brauche ich erstmal ein Bier, da habe ich gesagt so, nee, ich hatte ja schon 3 Verkostungen und sowas, da habe ich auch mal einen Schluck getrunken. Ich sage, ich brauche jetzt einfach einen super, super, super guten Durstlöscher. Bernsteinweizen alkoholfrei. Mhm. Schon mal die Geschichte erzählt, mein Papa habe ich damals, als das Atlantic Ale alkoholfrei neu rauskam, weil das Atlantic Ale sein Lieblingsbier ist, habe ich ihm das Atlantic Ale alkoholfrei zugeschickt, aber die Etiketten abgemacht, den Kronkorken unkenntlich gemacht und gesagt, pass auf, Papa, stell das mal kalt, probier's mal. Er hat natürlich direkt den Citra-Hopfen herausgeschmeckt, ne? Hat aber auch gesagt, boah, super lecker, was ist das denn? Habe ich gesagt, nee, das ist die alkoholfreie Variante von deinem Lieblingsbier. Und er konnte es gar nicht glauben, ne? Also da hat sich super viel getan. Ja. Und eins unserer Produkte, wo wahrscheinlich, wenn man nicht bei uns irgendwo an der Ost- oder Nordsee im Urlaub ist, das erste Produkt, worüber ganz viele Leute Störtebeker ja kennenlernen, ist die Schatzkiste. Ne? Das ist immer so das erste Produkt, wenn wir irgendwo nur eine ganz kleine Listung bekommen, dann ist es eben im Normalfall die Schatzkiste, unser gemischter Sechserträger. Und wenn wir jetzt mal Stand jetzt durchzählen, wir haben das Freibier, das alkoholfreie Pilz quasi. Ne? Wir haben das Bernsteinweizen alkoholfrei, wir haben das Atlantic Ale alkoholfrei. Wir haben dann seit Anfang des Jahres das Pilz 0,0 und wir haben das Hanseporter alkoholfrei. Jetzt habe ich eine Hand voll, aber in dem Sechserträger, in der Schatzkiste wäre immer noch ein Platz frei. Also ich glaube, Tim, das würde durchaus Sinn machen, diese Sechserkiste dann voll zu machen. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da wird es auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge dann zu geben. In Q1, auch ähnlich wie der Relaunch, ne, im Januar, Anfang Februar, wird es da was hazy, ne, was Trübes, Fruchtiges geben und das Gleiche auch nochmal alkoholfrei, sodass wir dann eben die tatsächliche angesprochene Sechserbox auch alkoholfrei haben. Und ich glaube, das könnte auch nochmal ein richtig guter Verkaufsschlager sein, weil es gibt viele Leute, die treffe ich auch mal wieder, die sagen so, boah Dennis, ich trinke ja keinen Alkohol und dann hat es unterschiedlichste Gründe, entweder, was weiß ich, weil sie beruflich irgendwie besondere Sachen haben, wo sie halt immer irgendwie mal einspringen müssen oder fit sein müssen oder einfach geschmacklich und ich glaube, das ist auch ein super guter Geschenkartikel, da wo man einfach sagen kann, pass auf, ich weiß, der trinkt gar keinen Alkohol, der würde jetzt niemals zum Beispiel so einen Überseepilz trinken, aber ich bringe dir mal hier so einen gemischten Sechserträger mit. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache.
Auf jeden Fall. Also ich selber trinke ja auch alkoholfreie Biere. Bernsteinweizen ist auch meine Lieblingssorte. Und ich finde jetzt mit dieser Schatzkiste alkoholfrei, die im kommenden Jahr dann kommen wird, kannst du eben junge Leute ansprechen, wie eben schon gesagt, die eben weniger Alkohol gerne trinken. Und du kannst eben auch Leute damit, finde ich, gut erreichen, die Sport machen. Weil eben, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben auch 0,0 Biere inzwischen. Also für diejenigen, die auch keinen Restalkohol sozusagen wollen, haben damit eben auch eine Möglichkeit. Und ich finde, das ist ein ganz großartiges Gebinde, um eben auch die Marke kennenzulernen, selbst wenn ich keinen Alkohol trinke. Ja, finde ich eine tolle Idee.
Ja. Und wenn wir jetzt noch weiter in die Glaskugel gucken, da wollen wir noch gar nicht zu viel sagen, aber die deutsche Fußballnationalmannschaft hat sich ja gerade qualifiziert für die WM nächstes Jahr in den USA. Schöne Grüße gehen auch raus an unsere österreichischen Freunde zum Beispiel. Da war es noch ein bisschen knapper, die mussten ein bisschen mehr zittern, sind aber auch safe dabei. Und wir haben ja da die besondere Situation auch, dass die Spiele durch die Zeitverschiebung wahrscheinlich eher so ein bisschen spät abends, vielleicht auch sogar nachts stattfinden. Dementsprechend auch da vielleicht das alkoholfreie Bier natürlich eine tolle Sache. Aber auch da, Tim, wird es ein Special Bier geben, was dann eben so ab circa Mai, würde ich jetzt mal schätzen, dann irgendwie verfügbar sein wird. Und da lassen wir uns ja noch was ganz Besonderes einfallen, was wir jetzt natürlich noch nicht erzählen, aber ihr könnt jetzt schon mal den Partykeller, ne, langsam die Spinnenweben wegmachen. Die nächste Fußball-WM steht vor den Toren. Und was würdest du schätzen beim Fußballbier? Bei wie viel Prozent sind wir da? Also vom bis das Ganze fertig ausgedacht ist und da ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Arbeit zu tun.
Da haben wir noch ein bisschen mehr vor uns. Also ich schätze mal, dass wir da irgendwo bei 70-80% sind. Okay, ja. Es ist ja nicht mehr viel Zeit hin, bis die WM stattfindet. Und das, was du gerade schon gesagt hast, wird eben eine Fortführung sein dieses Themas Collaboration. Da haben wir auch in diesem Jahr schon spannende Sachen, wie eben auch mit Berlo zusammen oder OMB,
ja. OMB, Old genau. Mecklenburg Brewery, ja.
Genau. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was wir uns zum Thema Fußball, was auch ein neues Feld ist sozusagen für Störtebeker. In dem Bereich haben wir uns bisher auch nicht getummelt. Und da könnt ihr Ausschau halten auf ein sehr spannendes Produkt, was sehr gut zu diesem Thema passen wird.
Ganz genau. Und wir haben gerade schon gesagt, ne, die Weltmeisterschaft findet in den USA statt und so Collaborations, das ist ja meistens ein Geben und ein Nehmen. Das heißt, man macht mit der einen Brauerei da was und dann macht man mit der Brauerei hier was. Das heißt, da kann ja jetzt jeder mal überlegen, wer da vielleicht uns noch, was heißt ein Gefallen schuldig ist, aber mit wem wir schon was gemacht haben und der jetzt dann was mit uns machen könnte. Aber auch dazu, wie gesagt, mehr, wenn das Ganze dann auch eingebraut ist und quasi auf dem Weg zu euch in die Läden und sowas ist. Also ich würde sagen, ihr haltet weiterhin Augen und Ohren offen und das war auch vorher, bevor wir das Mikrofon angestellt haben, habe ich zu Tim gesagt, ich sage, das Ziel muss jetzt natürlich sein, die Leute euch dementsprechend so zu sensibilisieren, dass wenn ihr es einkaufen geht, dass ihr immer automatisch, ne, auch wenn ihr wisst, Mensch, noch 3 Kästen Störtebeker zu Hause, ich muss erst übermorgen wieder Nachschub kaufen, dass ihr trotzdem immer jetzt mal ein bisschen sensibilisiert seid und mal guckt, ne, man so, ja, Tim und Dennis haben was erzählt, neue Kronkorken, müssen wir mal drauf achten, ne? Oder dass man auch schon mal in den Kasten reinkommt und sagt so, ah, ist noch nicht das neue Design, ne? Also haltet die Augen offen, tut mir aber einen Gefallen, geht jetzt nicht auf störtebeker.com und drückt die ganze Zeit F5, ne? Also wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, bitte kein DDoS-Angriff hier auf unserer Homepage, ihr kriegt rechtzeitig mit, wenn auch da das neue Design online geht, auch der Shop wird einmal gerade gezogen, ne? Auch da wird es dann nochmal die Möglichkeit, weil, gerade gesagt, so viele Produkte, schon gesehen, ist geplant, dass dann auch ein bisschen gefiltert werden kann und so weiter und so weiter. Also da kommen ganz, ganz viele neue, tolle Sachen auf euch. Tim und auch der Rest vom Kommunikationsteam, ne? Elisa, Ayosha und Co., Lena, Freda, Clemens, auch die waren ganz, ganz fleißig in den letzten Wochen und wir sind schon so ein bisschen voller Vorfreude und dann auch ein bisschen stolz, euch das dann demnächst präsentieren zu können und dann sind wir natürlich auch sehr gespannt, was ihr denn dazu sagt, wie es euch gefällt und ob ihr dann vielleicht zu einem ähnlichen Fazit kommt, wie ich vorhin, wo ich gesagt habe, so, ja, warum sehen die nicht schon seit 6 Jahren so aus, ne? Also, Tim, an der Stelle sage ich schon mal wieder vielen, vielen Dank und hoffentlich hören wir uns dann im Januar, Anfang Februar einmal wieder, denn dann können wir tatsächlich ein Hands-on machen, ne? Dann können wir tatsächlich nochmal über die, genau, dann nehmen wir uns eine alte Flasche, eine neue Flasche und gucken uns einmal das an und gucken auch vielleicht das, was, nicht nur vielleicht, dann gucken wir uns auf jeden Fall auch das an, was Tim sagte, das wird auch so ein kleinen Goodie an, auf, um die Flasche geben, wo man eben dann auch nochmal die ganzen Sorten besser unterscheiden kann, die Kategorien besser unterscheiden kann. Tim, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei dem Projekt.
Vielen Dank, können wir gebrauchen.
Da bin ich mir sicher.
Für den Endspurt.
Und dann hören wir uns im neuen Jahr.
Sehr gerne, das machen wir. Und alle Sherlock Holmes da draußen, wenn ihr Lust habt, in den Märkten sehr genau hinzugucken und schon was entdecken könnt, dann schickt uns doch mal Fotos, falls ihr hier oder da schon irgendwas Neues finden solltet.
Ganz genau. Einfach Störtebeker verlinken oder schreibt es an podcast@störtebeker.com. Und wir machen hier schon mal jetzt ein Gewinnspiel. Der Erste, der, das ist noch ein bisschen hin, ne, aber jetzt schon mal einen Knoten ins Taschentuch machen. Der Erste, der in der freien Wildbahn eine neue Störtebeker-Flasche sieht und das Foto hier an die E-Mail-Adresse schickt, der kriegt einen 6er-Träger von mir. Also, kann man auch was gewinnen hier. Aber wie gesagt, jetzt noch nicht nur, das dauert noch ein Momentchen. Ne? Aber in dem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke, Tim.
Sehr gerne.